Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, das war ja spannend zu sehen, wie Simone Zaratnik da so die Heiligen aufgebaut hat, die heiligen Gestalten aus der Bibel. Gut, dass es diese Menschen gibt und dass die Bibel sehr ehrlich über ihre Geschichte mit Gott berichtet und dass sie alle eins gemeinsam haben, dass Gott die Mitte ihres Lebens war. Auch wenn sie manchmal selbst von dieser Mitte abgewichen sind, diese Mitte aus dem Blick verloren haben, sie sind immer wieder zur Mitte, zu Gott zurückgekehrt. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Das ist das Motto der heutigen Predigt, Orientierung an diesem Predigtext, den wir gerade gehört haben aus dem 1. Petrusbrief. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Das können die Heiligen oder die großen Gestalten der Bibel sein, oder, wie ich das erlebt habe, durchaus auch moderne Gestalten. Ich weiß, dass in manchen Kirchen Heilige eine bestimmte Rolle spielen, die dann in Bildern abgebildet werden, zu denen man auch beten kann. Aber es gibt auch im baptistischen Rahmen durchaus Heilige. Es gibt zum Beispiel in Georgien bei den Baptisten dort Heilige. Wenn man dort in eine Kapelle hineingeht bei den Baptisten, sieht man lauter Ikonen an den Wänden. Und das sind nicht irgendwelche Heiligen von aus dem tiefsten Mittelalter oder noch früher. Nein, das sind Gestalten der heutigen Zeit oder des vergangenen Jahrhunderts. Dort findet man zum Beispiel eine Ikone von Martin Luther King. Die beten diese Ikone natürlich nicht an. Aber Martin Luther King, dargestellt auf diesem Bild in dieser Kapelle, ist einer von den Heiligen, diesen Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Guter Hinweis, wie man mit Gott leben kann. Martin Luther King, zur Erinnerung, wurde im Jänner 1929 in Atlanta, Georgia, geboren, als Sohn eines Baptistenpredigers. Er war ein Schwarzer, er litt unter der Rassentrennung, hat sich sehr früh schon für politische Aktionen eingesetzt, um die Rassentrennung zu überwinden, wo er Glauben ganz konkret in Aktion umgesetzt hat. Auch die diakonische, die soziale Arbeit, die dort geleistet wurde in seinem Umfeld und mit seinen Mitarbeitern, ist legendär. Er hat sich eingesetzt für Redlichkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit, aber auch einen hohen Preis bezahlt. Er saß mehrfach im Gefängnis. Es gab einen Attentatversuch auf ihn mit einem Messer. Er hat dieses Attentat überlebt. Schließlich wurde durch diese Aktionen den Einsatz der Christen die Rassentrennung aufgehoben. Und im August 1963 erzählte Martin Luther King von seinem großen Traum, I have a dream. Eine ganz bedeutende Rede, die er öffentlich vor vielen Menschen gehalten hat. Aber Träume gehen nicht immer so schnell in Erfüllung. 3 Wochen später gab es einen Bombenanschlag auf die Baptistengemeinde. 4 junge Mädchen sterben dabei. 1964 bekommt Martin Luther King den Friedensnobelpreis verliehen. 4 Jahre später wird Martin Luther King ermordet. 1968, Alter von 39 Jahren, und er hinterlässt Frau und Kinder. Seit 1985 übrigens gibt es einen Gedenktag in den USA. Der 3. Montag im Jänner ist Nationalfeiertag zum Gedächtnis an Martin Luther King. Ein Mensch, dessen Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Wobei nicht alle Aspekte dieses Lebens erscheinen attraktiv. Stimmt das eigentlich, dass Heilige Menschen sind, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben? Angesichts dessen, wie das auch im 1. Petrusbrief beschrieben wird? Wenn Menschen ihr Christsein bewusst leben, kann ihnen ja Folgendes passieren. Das war damals, zur Zeit des 1. Petrusbriefs und heute so. Man leidet um der Gerechtigkeit willen. Es gibt auch im Leben von Christen Furcht und Erschrecken. Man wird kritisiert, hinterfragt, auch angegriffen. Es kann vorkommen, dass Christen beschimpft werden. Sie werden verleumdet oder leiden für oder trotz ihrer guten Taten. In diesem Land und in der ersten Welt, in der westlichen Welt, sind wir in einer recht komfortablen Situation. Vieles von dem kriegen wir nur am Rande mit oder sind nur am Rande persönlich betroffen. Und doch wissen wir um diese Dinge, die auch heute noch geschehen. Erleichtert das, an Gott zu glauben? In welcher Situation sind wir als Christen heute in dieser Gesellschaft? Wenn ich daran denke, der 1. Petrusbrief, als der geschrieben wurde, werden die Adressaten als Menschen, als Christen beschrieben, die in der Diaspora leben. Das heißt, in der Zerstreuung. Man kann aber auch im Positiven sagen, da wird vieles ausgesät, was eines Tages aufgeht. Menschen, deren Herr Gott ist. Menschen, deren Heimat aber nicht diese Welt ist, sondern in der Ewigkeit liegt. Fremdlinge und Gäste in dieser Welt. Und dann verwendet Petrus ein Wort, das Folgendes bezeichnet. Ein Fremdling, der in einem anderen Land ist, der also jenseits seiner Wirklichkeit lebt und trotzdem mittendrin ist in dieser Gesellschaft und zu einem Volk gehört und trotzdem doch nicht dazugehört. Ein Fremdling im anderen Land, fern der Heimat, aber in Gedanken stets der Heimat, der himmlischen Heimat in diesem Fall, zugewandt. Christen, das sind also Menschen, deren Augen auf Gott gerichtet sind, deren Treue aber über diese Welt hinausreicht. Wie kann man so als Christ leben? Mit der Sicherheit eines Christen in einer unsicheren Welt. Wie geht das und worauf kommt es eigentlich an? Petrus gibt gute Hinweise, die auch heute noch gelten. Er weist darauf hin, dass man leidenschaftlich nach dem Guten trachtet. Leidenschaftlich nach dem Guten trachten. Das können Menschen, die nicht Christen sind, genauso. Es gibt Humanisten, die hohe Ideale haben und die wertvolle Arbeit leisten. Das ist eine Frage der Motivation. Und da sind sich Christen und Nichtchristen einig. Nach dem Guten zu trachten kann sehr mühsam sein, sehr belastend gerade sein. Das Verhältnis zu Gott ist eben von höchstem Wert. Der Heilige Geist ist der Begleiter und Tröster und auch der Helfer der Heiligen. All das ist eine Anfrage auch in Herrschaftsverhältnisse. Wer ist der Herr meines Lebens und meines Alltags? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mein Herz an Dinge hänge, die vor Gott keinen Bestand haben, dann werde ich diese Dinge verlieren. Wenn ich mein Herz an Dinge festhalte, die vor Gott keinen Bestand haben, werde ich diese Dinge verlieren. Das kann Besitz sein, das kann das Glück sein, das können Menschen sein, das sind manche Annehmlichkeiten, es kann ein Titel sein, ein Rang, ein Name. Diese Dinge sind verlierbar. Bis dahin, dass es schriftlich dokumentiert wird, findet man auf jedem Wiener Friedhof. Da gibt es dann die Hausbesitzerswitwen, Uhrwerksbesitzerswitwen. Ich weiß nicht, was da noch an Besitz ist an der Stelle, wenn jemand unter der Erde liegt. Hat das, woran wir unser Herz hängen, bleibenden Wert? Denn all diese Dinge sind ja verlierbar. Und ich glaube, dass man sich deswegen auch so verletzlich macht, wenn man solche Dinge verliert, wenn man sein Herz daran hängt. Es ist verlierbar. Und was ist unverlierbar? Ich glaube, dass Menschen, Christen, bei denen Jesus Christus an erster Stelle steht und alle anderen Dinge nachgeordnet sind, so gut sie auch sind und so sehr wir sie auch mögen und schätzen, bei Menschen, bei denen Jesus an erster Stelle steht und der Herr ist, dass die etwas besitzen, was ihnen niemand rauben kann und was sie auch nicht verlieren können. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben, auch angesichts manchen Leids, das jeden Menschen trifft, aber im Vertrauen darauf, dass Christus uns etwas Unverlierbares gibt. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel, so haben wir es gesungen. Und dann, wenn man als Christ im Alltag lebt, dann ergibt es sich fast von selbst, dass wir herausgefordert sind, den Glauben, an den wir festhalten, auch zu begründen. Oder die Hoffnung, von der wir leben, zu verantworten. Wundert euch nicht, wenn ihr nach eurem Glauben und eurer Hoffnung gefragt werdet, sondern freut euch darüber, wenn da jemand nachfragt. Da fällt etwas auf, dass wir einen Glauben und eine Hoffnung haben. Es ist gut, wenn Menschen nachfragen und uns auch herausfordern, zu begründen und zu verantworten, woran wir glauben und worauf wir hoffen. Wie können wir dem dann begegnen? Welche christlichen Argumente haben wir denn für unseren Glauben und unsere Hoffnung? Wie können wir dann argumentieren? Ich glaube, dass die Menschen dieser Zeit, dieser Gesellschaft es herausfordern und auch erwarten können, dass wir vernünftige Argumente haben. Dass wir also unsere Handlungen und Einsichten begründen können. Nicht rechtfertigend, verteidigend, nein. Sondern, dass wir von vornherein wissen, warum wir aus welchen Überzeugungen auch immer, aus christlichen Überzeugungen, so handeln, weil wir Christen sind. Und wenn das dann Menschen auffällt und die sagen, du hast dich so und so verhalten, woher kommt das? dann öffnet sich eine Tür, wo wir sagen können, das hat etwas mit unserem christlichen Glauben zu tun. Deswegen handle ich so. Ich glaube, es ist einfacher, als wir denken. Und man kann von Christen, die sich bewusst als Christen verstehen und bezeichnen, auch erwarten, dass sie imstande sind, die Fragen des menschlichen Verhaltens klug und auch maßvoll zu diskutieren. Man darf diskutieren mit Menschen. Das ist möglich und auch erlaubt. Allerdings Vorsicht vor Apologetik. Das heißt, wir brauchen nichts verteidigen. Wenn wir von vornherein in die Verteidigerposition hineinbekommen, das ist ganz schwierig. Ich denke, wer Christ ist, braucht sich nicht apologetisch verteidigend zu verhalten. Auch nicht polemisch, angreifend. Wir müssen niemanden, der anders glaubt und denkt, angreifen, weil der anders ist. Vernünftige Argumente brauchen weder Apologetik noch Polemik. Es fängt eigentlich bei uns an, dass wir zunächst mal wissen, woran glaube ich eigentlich. Wenn jemand fragt, woran ich glaube, wer oder was ist da eigentlich die Antwort? Natürlich kann ich sagen, ich glaube an Jesus Christus. Das ist schon ein starker Satz. Es ist nicht nur eine Floskel, es ist ein starkes Bekenntnis. Wenn ich das aus Überzeugung weiß und auch mit Erfahrung meines Lebens bestätigen kann, das ist gut. Denn Glaube ist etwas, was selbst erlebt werden soll. Nicht der Second-Hand-Glaube anderer. Darauf sind wir gerade stolz, auch in unserer kirchlichen Tradition. Dass Glaube nicht aus zweiter Hand kommt. Dass wir also nicht in irgendwelcher Tradition weiterleben und unsere Kinder weitertaufen und so weiter und das fortsetzen. Das tun wir nicht. Glaube ist nicht Second-Hand-Glaube. Glaube ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung, Begegnung mit Christus. Wir haben ja jetzt diese schöne Sommerzeit vor uns. Ich möchte euch einladen, das, was Christen weltweit verbindet, noch was unsere theologische Grundlage ist, mal das christliche Glaubensbekenntnis einfach mal wahrzunehmen. Dazu kann man sich in der Sommerzeit schön Zeit lassen. Mal zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich für mich ganz konkret in meinem Leben und meinem Alltag, wenn ich so ein Glaubensbekenntnis mal durchgehe. Das ist mehr als eine Formel oder mehr als ein Kondensat biblischer Theologie, sondern wenn ich mal Satz für Satz durchbuchstabiere für mich, merke ich, das hat was mit meinem Leben zu tun, wenn es da um die Heiligen geht und um die Vergebung der Sünden und die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben und diese Dinge. Was bedeutet das für mich? Eine Chance in den Sommerferien, das mal zu machen. Oder mal durchzuspielen für sich, wenn mich jemand fragt, woran glaubst du eigentlich? Wovon bist du überzeugt? Was macht dein Christsein aus? Was würde ich da als Antwort geben können? Vielleicht kann ich mir auch ein paar Dinge, von denen ich wirklich überzeugt bin, die ich nicht nur aus zweiter Hand bekomme, sondern die meine Überzeugung sind, mal notieren und formulieren. Und dann bin ich auch gut vorbereitet und kann mich freuen, wenn mich jemand fragt, woran ich glaube. Das ist eine gute Gelegenheit. Aber wie geht man dann damit um? Vernünftige Argumente, ja. Aber Petrus sagt, bitte argumentiert das mit Sanftmut. Eigentlich ein Wort, was nicht mehr zeitgemäß ist. Gemeint ist damit, dass man nicht anmaßend überheblich über andere urteilt, polemisch und kriegerisch gegen sie vorgeht, weil sie keine Christen sind oder weil sie andere christliche Überzeugungen haben. Oder es geht nicht darum, jemanden mit Gewalt überzeugen zu wollen. Ich habe neulich, vor einigen Wochen, eine theologische Frage mit jemandem diskutiert. Und wir merkten im Laufe der Diskussion, dass wir in ganz wesentlichen Grundlagen einig waren, aber in bestimmten Fragen überhaupt nicht. Und wir haben beide gemerkt, hier kommen wir an einen Punkt, wo es schwierig wird. Wenn wir jetzt weiter diskutieren, verlieren wir unsere gemeinsamen Grundlagen und diskutieren über ein Thema, was uns trennt, was aber nicht wirklich wesentlich ist für unseren Glauben. Wir hatten beide offensichtlich innerlich die Überzeugung, die Diskussion abzubrechen. Zu sagen, das ist uns zu schade, dass an dieser Stelle etwas zerbricht. Man darf dann auch mal das Thema wechseln. Auch im Erkennen, dass Erkenntnis begrenzt ist, dass das, was ich jetzt für meine richtige Erkenntnis halte, durchaus hinterfragbar ist und wo ich nicht gewaltsam argumentieren muss, weil mir Beziehung und Grundüberzeugung viel wesentlicher und wichtiger sind. Christlichen Glauben dürfen wir überzeugend darbieten. Mit Güte und Liebe, sagt Petrus, und auch mit Toleranz. Christen sind tolerant. Nicht, weil sie alles hinnehmen und alles gleichgültig ist. Das ist falsch. Toleranz heißt, ich habe eine Position, eine positive Beziehung, eine Meinung, eine Überzeugung. Die darf ich darlegen. muss aber dem anderen seine Überzeugung nicht madig machen, abspenstig machen, nicht seine Überzeugung kaputt machen, sondern bin bereit, mal hinzuhören, was der glaubt, was für eine Position der hat. Wenn der mich allerdings angreift, kann ich das zurückweisen. Das darf ich auch sagen, hier ist Diskussion für mich am Ende. Aber ich möchte ja Menschen gewinnen zum christlichen Glauben und niemandem einen Glauben aufzwingen. Der trägt ihn eh nicht durch. Wenn ich jemandem meinen Glauben aufzwinge, der wird vielleicht im Moment zustimmen, damit ich ihn in Ruhe lasse. Aber sein Leben wird es nicht wesentlich verändern. Und, worauf Petrus noch hinweist, christlicher Glaube soll mit Gottesfurcht verantwortet werden. Ich dachte, was ist das? Worum geht's da? Offensichtlich gibt es immer wieder Auseinandersetzungen. Untereinander im Rahmen einer Gemeinde und auch nach außen hin. Intern und extern kann man sagen. Wir erleben Auseinandersetzungen. Ist es möglich, Auseinandersetzungen, in die wir verwickelt werden, in einem Ton oder in einer Atmosphäre auszutragen, sodass Gott seine Freude daran hätte? Wäre das möglich? Meinungsverschiedenheiten, Diskussionen, Auseinandersetzungen in einer Form auszutragen, wo Gott dabei bleibt und nicht fluchtartig die Situation verlässt? Ich glaube, das geht. Jesus hat Debatten mit großer Schärfe geführt, aber er hat es immer getan als Sohn Gottes, immer mit dem Evangelium der guten Nachricht im Blick, mit Wort und Tat. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Auf das Leben kommt es an. Denn das einzig unwiderlegbare Argument für christlichen Glauben ist eigentlich die Lebensführung. Das sehen die Menschen. Einzig unwiderlegbare Argument für den christlichen Glauben ist die Lebensführung. Alles andere kann man debattieren, diskutieren und dann wird es irgendwann Glaubenssache oder es wird Ideologie. Einzige unwiderlegbare Argument für den christlichen Glauben ist die Lebensführung. Worauf kommt es dabei an? Was sind die Kennzeichen der christlichen Lebensführung? Uns würde wahrscheinlich sofort einfallen, natürlich, Bibel lesen gehört dazu, das Gebet, Gottesdienstbesuch, so wie heute, schön, dass wir hier zusammen sind, da haben wir etwas an christlicher Lebensführung hier im Moment sichtbar, gute Taten, ab morgen wieder, und Vorbild sein, ja, da geht es um den Alltag. Gute Dinge, bitte nicht darauf verzichten. Interessant ist nur, wie Petrus argumentiert, das macht er nämlich ab Vers 8, da weist er darauf hin, dass es auf das Einssein ankommt. Er argumentiert nicht mit den Dingen, die wir für wesentlich und wichtig für die Lebensführung halten. Bibel lesen, Gebet, Gottesdienst, gute Taten, Vorbild und so weiter. Das verdrängt er auch nicht. Sondern er fängt beim Einssein an. Einssein der Christen. Einheit, Einigkeit der Christen untereinander. Wer das Neue Testament aufmerksam liest, wird immer wieder auf diese Thematik stoßen. Das Einssein und der Einheit. Offensichtlich ist das ein ganz hohes Gut und gleichzeitig etwas sehr Gefährdetes. Das Neue Testament ist voll von Aussagen zum Thema Einheit und Einssein. Angefangen damit, dass Jesus betet, dass die Seinen alle eins sein mögen. Vollkommen eins, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Oder es wird wahrgenommen von außen, dass die Gemeinde, als sie damals entsteht, ein Herz und eine Seele ist. Das sagen die nicht von sich selbst. Das leben die, das wird wahrgenommen. Vielleicht leiden wir deswegen und empfinden Schmerz, wenn Einheit gestört ist. Zwischen Christen, auch zwischen verschiedenen christlichen Gruppen. Einssein der Christen ist kein unnötiger Luxus. Doch keine Programmatik von irgendwelchen Theologen oder irgendwelchen Gremien, sondern ich glaube, es ist lebenswichtig für die Gemeinde Jesu, dass man Uneinigkeit, interne Streitigkeiten, Rangeleien bemerkt, dass es ganz viel Kraft kostet. Kostet enorm viel Kraft, die an anderer Stelle viel besser eingesetzt wäre. Man kann unter dieser Sünde leiden, wenn auch Evangelium in Frage gestellt wird und der Auftrag einer Gemeinde behindert wird. Das muss keine spezifische Gemeinde sein. Alle Kirchen leiden darunter. Um Frieden und Einheit darf man aber bitten und ringen. Gemeint ist nicht bürokratische Einförmigkeit. Alle sollen stromlinienförmig Christen sein. Dann brauchen wir nur lauter Klone. Das funktioniert dann auch irgendwie. Nein, das ist nicht gemeint. Es ist auch nicht gemeint, wie das in einem Jugendliederbuch mal falsch abgedruckt war. Da gab es das Lied, Vater, mach uns einen. Vater, mach uns einen. Also kein Christsein, das sortenrein im Einwegglas gelebt wird. Vater, mach uns ein, wenn man ein S vergisst. Nein, Vater, mach uns eins. Das ist das, worum wir beten können. Und gemeinsam hören auf Gott, im Demut vor Gott und auch voreinander, in der Stärke, die darin besteht, dass ein Wir ein Ich überwindet. Und dann gibt es ein Einssein, das aus Loyalität geschieht, zu Christus. Und das auch durchaus Spannungen, die es geben darf, aushält und überwindet. Ich möchte schließen. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben, weil sie eins sind. Einheit wird dann weiter inhaltlich bestimmt im Petrusbrief durch Mitgefühl, geschwisterliche Liebe, Barmherzigkeit, Demut und Vergebung. Das kann man gerne selbst nochmal nachlesen. Heilige sind Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben. Wer sind die Heiligen? Diese Frage zum Schluss. Wer sind die Heiligen? Sicherlich sind es die Menschen, die in der Bibel beschrieben werden als solche, die Erfahrung gemacht haben mit Gott. Wir haben da faszinierende Persönlichkeiten. Ich habe auch mein Vorbild in der Bibel. Eine Persönlichkeit, die mich fasziniert und an der ich eine Menge lerne und wo ich auch mal wieder an Grenzen komme. Das sind die Heiligen. Menschen, deren Leben es uns erleichtert, an Gott zu glauben, weil sie uns vormachen, wie man mit Gott leben kann. Auch mit seinen Begrenzungen. Martin Luther King könnte auch einer in dieser Reihe sein. Jetzt kommen wir zeitlich etwas näher in die heutige Zeit. Ein Vorbild seinem Verhalten, auch mit seinen Grenzen. Oder vielleicht haben wir auch persönlich Vorbilder im Glauben. Menschen, die uns persönlich geprägt haben, die vielleicht noch leben, vielleicht schon gestorben sind, die uns Vorbilder sind, die uns es erleichtert haben, an Gott zu glauben. Und gleichzeitig sind wir selbst auch diese Heiligen. Wir selbst sind auch die Heiligen. Nicht umsonst schreibt Paulus immer an die Heiligen in. Er würde schreiben an die Heiligen in Wien in der Mollertgasse 35. So würde ein Paulusbrief heute lauten. Da braucht man sich auch nicht für zu schämen. Wie wäre es, wenn unser Leben es Menschen erleichtert, an Gott zu glauben? Wäre doch großartig. Gleichzeitig merke ich, eigentlich bin ich nicht vollkommen. Ich möchte gern manchen Dingen anders sein. Vielleicht muss ich dann lernen, dass Gott vollkommen ist. Ich nicht, weil ich nicht Gott bin. Oder dann stelle ich fest, dass ich sündhaft bin. Dass vielleicht es Bereiche gibt, wo Jesus nicht die Mitte ist. Und dann darf ich lernen von diesen Menschen der Bibel auch, wie Gott Sünde vergibt und Christus wieder in die Mitte tritt und sagt, Friede sei mit dir. Oder wenn ich als Heiliger der heutigen Zeit Probleme mit mir habe, glaube, dass der Heilige Geist uns Orientierung gibt, uns wieder neu ausrichtet. Menschen sollen ja nicht an uns glauben. Menschen sollen ja nicht an uns glauben. Sondern Heilige sind Menschen, deren Leben es uns und anderen erleichtert, an Gott zu glauben. Darauf kommt es an. Amen.